Sind Sie ein aufgeklärter Mensch, vorurteilsfrei, rational und keinesfalls abergläubisch? Glauben Sie? Glauben Sie das wirklich? Dieses Buch wird Ihnen zeigen, was an Ihrer Annahme falsch ist. So beginnt das neue Buch von Manfred Becker-Huberti. Aber, Punkt Glaube, was hilft, wenn sonst nichts hilft? So heißt das Buch. Manfred Becker-Huberti ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Der Aberglaube gehört zum Wesen des Menschen und flüchtet sich, wenn man ihn ganz und gar zu verdrängen gedenkt, in die wunderlichsten Ecken und Winkel, von wo er auf einmal, wenn er einigermaßen sicher zu sein glaubt, wieder hervortritt. Das hat schon Goethe geschrieben. Herr Becker-Huberti, aus welchen wunderlichen Ecken tritt der Aberglaube heute bei uns aufgeklärten, vernünftigen, ganz und gar unabergläubischen Menschen hervor?
Zum Beispiel, wenn Sie Auto fahren und sich mal umschauen, was Ihr Nachbar im Auto alles im Auto untergebracht hat, an Hilfsmitteln, die ihm helfen sollen, wenn es denn schwierig wird auf der Straße. Da hängen Rosenkränze, da sind Fische aufgeklebt auf das Auto, da hängen das Auge der Fatima zum Beispiel, ein Mitbringsel aus der Türkei an dem Auto. Da gibt es Aufkleber des Heiligen, der zuständig ist in der katholischen Kirche dafür. Das ist der Christophorus. Und keiner erklärt Ihnen dann, welche Funktion der eigentlich da im Auto hat. Habe ich den, damit er mir hilft, wenn es brenzlig wird? Oder verhindert er brenzliche Situationen? Oder erinnert er mich daran, dass ich anständig fahren soll, damit die brenzligen Situationen gar nicht erst entstehen? Das ist ein Mischmasch, der sich hin und her bewegt und den jeder anders interpretiert.
Und was ist das dann, so eine Christophorus-Plakette? Ist das ein Amulett, ein Talisman, Fetisch? Was ist das?
Es kommt darauf an, was Sie damit machen. Wenn Sie es benutzen als Fetisch, dann ist es ein Fetisch. Und wenn Sie es benutzen als Amulett, dann ist es auch ein Amulett. Es gibt im Christentum eine Menge Bereiche, die sind deckungsgleich mit dem Aberglaube. Und man muss definieren, was man eigentlich da tut und wenn ja, warum. Wenn ich als Schüler dem heiligen Antonius eine Kerze hinstelle, in der Hoffnung, dass meine nächste Mathearbeit dann wenigstens eine 4 wird, und das klappt, dann bin ich doch sicher, dass der Heilige mir geholfen hat und die zweite Kerze wird bei der nächsten Arbeit fällig. Wenn er mir nicht hilft, dann hat die Methode versagt.
Wir kennen das auch bei Fußballtrainern, die plötzlich ihr T-Shirt oder ihr Sweatshirt nicht mehr wechseln, weil sie in dem Sweatshirt nicht verloren haben. Wie gehen die Menschen denn damit um, wenn sie dann doch verlieren? Dann hört man plötzlich nichts mehr von diesem Sweatshirt, oder?
Nein, dann ist irgendwas falsch gemacht worden. Das ist das alte Prinzip des Regentanzes. Wenn der indianische Medizinmann den Regentanz richtig aufführt, kann nichts anderes passieren, als dass es regnet. Regnet es trotzdem nicht, dann hat er falsch getanzt. Und ähnlich haben sie das bei solchen Mitteln und Methoden.
Was ist der Aberglaube? Oder die entscheidende Frage, wo ist denn die Trennlinie, die Grenze zwischen Glaube und Aberglaube? Gibt es die überhaupt?
Wenn Sie ein Trennband ziehen in einer Menschenmenge, die von beiden Seiten drängelt, dann wird sich dieses Band ständig und dauernd verschieben. Und so ist es mit der Grenze zwischen Aberglaube und normalem Glaube. Aberglaube wird auch nicht von denen definiert, die abergläubisch sind. Es gibt keine Konfession mit dem Namen Aberglaube, sondern das, was Aberglaube ist, definieren immer die Gegner, indem sie sagen, das ist aber abergläubisch. Und genau da liegt das Problem, denn irgendwann, irgendwo ist jeder von uns abergläubisch, nämlich denn wenn er mit den normalen Methoden nicht weiterkommt, dann gibt es zumindest irgendwo im Hinterkopf den Gedanken, könntest du es nicht auch mal auf diese oder jene Methode versuchen, die ja eigentlich magisch ist, aber wenn es hilft, ist es ja gerechtfertigt. So denken wir.
Der ehemalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Bischof Huber, hat einmal gesagt, die katholische Kirche hat uns gegenüber einen riesengroßen Vorteil. Die hat keine Annäherungsprobleme zum Aberglauben. Sehen Sie das ähnlich?
Sagen wir mal so, unter dem Gesichtspunkt der Masse hat er sicherlich recht. Aber vom Faktum her gibt es das in der evangelischen Kirche ganz genauso. Ich könnte Ihnen Bibeln zeigen, die in bestimmten Archiven liegen, wo Seiten oder Seitenteile herausgeschnitten worden sind, die man sich dann einverleibte. Man aß sie zum Beispiel oder man legte sie irgendwo hin und die sollten dann das herbeizwingen, was der liebe Gott freiwillig nicht machte.
Aber der Aberglaube heute, der hat einen eigentlich schlechten Ruf. Ihr Buch ist auch ein Buch, das den Aberglaube wieder in ein neues Licht rückt. Warum ist das so? Warum hat der Aberglaube so einen schlechten Ruf?
Der schlechte Ruf wird von den Gegnern gemacht. Aber der schlechte Ruf, der steht dem Erscheinungsbild des Aberglaubens gegenüber. Und wenn Sie mal die Themen des Aberglaubens im Internet aufrufen, Sie werden sich wundern, was es dort alles gibt. Es gibt scharenweise Hexen, die Sie mieten, kaufen können, die weißen Zauber oder schwarzen Zauber anwenden. Sie können irgendwelche Leute verfluchen lassen oder sonst etwas tun. Es gibt nichts, was es nicht gibt auf diesem Gebiet.
Und in Ihrem Buch finden wir viele, viele wunderbare Beispiele. Vielleicht noch mal ein Beispiel, das Beispiel der Wetterglocken, von denen wusste ich gar nichts. Das ist auch so ein wunderbares Beispiel.
Und wirkt bis in die Gegenwart hinein. Sie haben in Süddeutschland noch viele Legenden dieser Art, die sich auch im Internet finden lassen. Man muss nur das Stichwort mal eingeben. Und hier bei uns sind sie leider verschwunden, weil die Glocken vor dem im Laufe des Zweiten Weltkrieges eingeschmolzen wurden. Aber sie sind vorhanden. Ich bin an einer Stelle darauf gestoßen, auf dieses Phänomen, wo ich es nicht vermutet hätte, im Vatikanischen Geheimarchiv. Da fand ich plötzlich eine Akte, in der erklärt wurde, was in Frankreich passiert war, und zwar nach der Französischen Revolution, wo die Kirche die Glocke nicht läuten durfte, weil die Lufthoheit lag bei der Revolution und nicht mehr bei der Kirche. Und da war Folgendes passiert, es hatte ein Gewitter gegeben, der Pfarrer hatte pflichtgemäß nicht geläutet und die Bauern waren gekommen und hatten ihn verdroschen. Er hätte ja läuten müssen. Er sagte, er durfte nicht, völlig egal für die Bauern, ihnen war die Ernte verdorben, also hat der Pfarrer Prügel bekommen. Und der Pfarrer, gewitzt, hatte sich dann der Hilfe der Nationalgarde, seiner Feinde, vergewissert, falls die noch einmal wiederkommen sollten beim nächsten Gewitter. Und das nächste Gewitter kam und die Bauern auch und auch die Nationalgarde. Und es gab eine Riesenprügelei mit vielen Prozessen, die hinten nachfolgten. Die Bauern waren der Auffassung, hätte der Pfarrer geläutet, wäre das Gewitter vertrieben worden. Denn der Witz der Wetterglocken ist ja nicht, dass er das Gewitter ankündigt. Nein, er vertreibt das Gewitter. Und wenn alle lachen, dem man so eine Geschichte erzählt, dann muss man sie nur fortsetzen und sagen, habt ihr schon mal beobachtet, was eigentlich am 6.1., wenn die Sternsinger zu euch kommen, passiert? Ja, die schreiben da so einen Spruch an die Wand, ist das neue Jahr. Aha. Was schreiben sie? Ja, CMB mit der Jahreszahl. Und das heißt Christus Mansionem Benedicat. Mhm. Warum schreiben die das denn von außen und nicht von innen? Schreiben die das auch in roter Kreide? Nein, sie schreiben das immer in weißer Kreide. Und von außen. Aha. Und warum? Ja, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ganz einfach. Weiß ist die Farbe der Geister. Wenn die Geister auf weiße Farbe stoßen, halten sie das für ungefährlich. Entpuppt es sich aber als etwas Geweihtes, denn es ist ja mit geweihter weißer Kreide geschrieben, müssen sie weichen. Deshalb muss das außen stehen und vertreibt die bösen Geister. Das ist Gegenwart.
Nun sagt man immer, die Wissenschaft ist natürlich der Feind des Aberglauben. Stimmt auch so nicht ganz. Es gibt jetzt immer mehr medizinische Untersuchungen, die auch den Glauben mit einbeziehen. Es gibt ja sogar Placebo-Operationen. Also ohne Glaube geht es da auch nicht, oder?
Nein, ich glaube, dass der Glaube uns beeinflusst. Wir sitzen hier in einem Studio neben einem monumentalen religiösen Gebäude der Gotik, in dem alles nach oben zeigt. Da ist der Himmel, da will ich hin, da soll ich hin. Da liegen aber auch einige Dinge quer. Und die einzigen, die hier wirklich quer liegen können in einem gotischen Dom, das sind die Dämonen. Gebaut von den gleichen Baumeistern, die die heiligen Figuren hingestellt haben. Und quer liegen die Dämonen, die das Wasser abführen vom Dom. Und sie sollen nicht nur das tun, sondern die Wetterdämonen abwehren, die, wenn sie sich in Gestalt dieser Wasserspeier finden, verschwinden müssen.
Da hat der Glaubensaspekt eine wunderbare Brücke zum funktionalen Aspekt geschlagen. Richtig, Wasserspeier ja. Als Dämonen verkleidet. Ja. Rebecca Huberti, gibt es denn einen guten und einen bösen Aberglauben oder einen klugen und einen dummen Aberglauben?
Das kommt auf den Standpunkt aus, von dem Sie das Ganze betrachten. Natürlich finden Sie für jeden Standpunkt irgendwen, der ihn vertritt. Ich glaube, generell kann man sagen, ein Aberglaube, der dazu benutzt wird, einem anderen zu schaden, der müsste sich fragen lassen, ob es gerecht sei, was man da tut. Da hätte ich eine klare Meinung zu. Ein Aberglaube, der zeigt, dass ich eigentlich ein Trottel bin und Dinge mir selber durchgehen lasse, die ich mir eigentlich mit meinem Verstand nicht durchgehen lassen müsste, den würde ich für lästig halten. Ich brauche nicht, aber er tritt immer wieder auf.
Aber das ist doch ein Konflikt. Nun lassen Sie mir doch meinen Aberglauben, auch wenn ich weiß, das ist absolut unvernünftig, dass ich morgens 3 grüne Ampeln brauche, um einen schönen Tag zu haben.
Beispiel, ehe Sie die Ampeln treffen, haben Sie Ihr Horoskop schon getroffen und gelesen, an das angeblich in unserer Republik auch so gut wie keiner glaubt, aber fast alle lesen es.
Also dieser böse Aberglaube oder dumme Aberglaube, das ist sicher das, was mit dem bösen Blick werfen oder den Voodoo-Puppen gemeint ist. Ja. Da sollte man sehr vorsichtig mit sein, weil man damit anderen schadet und eben auch was kommerziell ausgenutzt wird.
Richtig.
Also diese ganze Wahrsagerei und dieser Kram, nicht? Da muss man auch vorsichtig mit sein. Sind Sie selbst abergläubisch?
Eigentlich nicht. Ich bin das mal als Schüler gewesen. Immer dann, wenn die lästige Mathearbeit oder Lateinarbeit anstand, erzählten meine Kollegen, so eine Kerze vor dem heiligen Antonius oder der Maria, die wäre außergewöhnlich hilfreich. Das letzte Mal hätten sie nichts gemacht, aber die Kerze aufgestellt und es hätte geholfen. Ich habe das auch probiert, es hat nicht geholfen. Und ich habe dann gelernt. Also auch das muss man gezielt einsetzen. Die Kerze hatte dann die Maria verdient nach einer gelungenen Klassenarbeit, aber nicht vorher, also wenn ich nicht wusste, ob es wirklich helfen würde. Geholfen hat mir das Lernen und nicht so sehr die Kerze.
Nichtsdestotrotz würden Sie vielleicht doch mal in den Dom gehen und für jemanden eine Kerze anzünden, vielleicht vor einer schwierigen Operation oder anderes. Also
da
würden Sie das nicht machen?
Da sehe ich die Kerze aus einem anderen Blickwinkel. Die Kerze ist mein heißer Stellvertreter. Sie steht für mich da und sie tut das, was ein Christ tun soll. Er soll Licht spenden den anderen und Wärme und soll sich verbrauchen im Dienst an andere. Da ist es für mich dann nicht mehr Aberglaube, sondern religiös gedeutet.
Und Sie haben dann keine Angst, wenn Sie sagen, heute sind Sie nicht mehr so abergläubisch, wie Sie zum Beispiel als Schüler waren, dass Sie auch dieses Goethe-Zitat erwischt, dass man doch merkt, dass an der einen oder anderen wunderlichen Ecke ein Aberglaube hervortritt?
Also wenn ich im Krankenhaus liege und weiß, morgen früh um 7 bin ich unter dem Messer, dann erinnere ich mich auch an ein paar Gebete, die ich längere Zeit nicht gesprochen habe. Also da ist man natürlich sofort in der Versuchung zu sagen, vielleicht hilft es ja, ne? Wenn du auch in dieser Situation das mal tust, was du eigentlich sonst hättest auch tun sollen, aber unterlässt. Die Gefahr, da anfällig zu sein, der erliegt jeder.
Aber ich sehe es gar nicht so negativ, anfällig zu sein. Mein Gott, es wird nicht schaden, wenn Sie oder ich Gebete sprechen vor einer Operation. Da ist wieder die Grenze zum Glauben auch so schwammig. Also ich sehe das nicht so pessimistisch. Ich fühle mich da nicht als anfällig, wenn ich das mache, Herr Beckerbeck.
Richtig. Sind Sie so lange nicht, wie Sie nicht darauf bestehen, dass es helfen muss. Wenn ich darauf bestehe, dass es funktionieren muss, weil ich ja gebetet habe, dann hätte ich ein Problem.
Okay, den lieben Gott kann ich vor Gericht nicht verklagen, wenn es den Arzt schon, aber den lieben Gott nicht. Das weiß ich ja auch vorher. Am Ende Ihres Buches erzählen Sie eine Geschichte, eine Indianergeschichte eines unbekannten Autors. Vielleicht können Sie uns das letzte Kapitel Ihres Buches vorlesen.
Gerne. Eine Indianergeschichte eines unbekannten Autors erzählt von einem älteren Indianer und seinem Enkelsohn. Der Alte war ein Weiser. Er liebte den Frieden und suchte ihn wo immer möglich. Der Enkel aber hatte heißes Blut, er fühlte den Kämpfer in sich, aber hegte auch große Achtung für den Großvater. »Warum ist der ehrwürdige Vater meines Vaters so gelassen, angesichts des Unrechts, das unserem Volk jeden Tag geschieht?« fragte der junge Indianer. Der Großvater blieb stumm. Tage später saßen beide allein am Lagerfeuer. Nach langer Zeit des Schweigens begann der Alte mit sanfter Stimme. »In meinem Innern kämpfen zwei Wölfe.« Der Junge blickte ihn neugierig an. »Der eine ist der Wolf der Dunkelheit, der Angst, des Neides, des Misstrauens und der Verzweiflung.« Stille. Dann fuhr er fort. »Der andere Wolf ist jener des Lichts, der Liebe, der Lebensfreude und des Vertrauens.« »Und wer von beiden gewinnt?« wollte der Enkel wissen. Der Alte sah ihn an und lächelte. »Der, den ich füttere.« Vielleicht ist es unpassend, den einen Wolf mit der Religion und den anderen mit dem Aberglauben gleichzusetzen. Vielleicht versteht man den Gedanken eher, wenn man die eine Geisteshaltung als gelebte Demut unter der Annahme eines Gottes übersetzt und den Aberglauben als die andere Haltung, die sich Gott oder das Schicksal oder den Zufall mit Hilfe der Magie gefügig machen will. Wir Menschen haben beide Wege in uns. Wir können so und anders. Und der alte Indianer hat recht. Es gewinnt, was ich unterstütze. Mein Weg ist der, den ich gehe. Und weil ich mich dazu nach reiflicher Überlegung entschlossen habe, oder es ist der, auf den ich mich habe drängen lassen, weil ich mich nicht entscheiden konnte oder wollte. Unsere Entscheidungsfreiheit hat ihren Preis. Ich muss entscheiden. Und wenn ich es nicht tue, wird für mich entschieden. Wenn Ihnen dieses kleine Buch nicht alle Fragen beantwortet, sondern noch neue dazugebracht hat, hat es sein Ziel erreicht. Es hat Sie nachdenklich und neugierig gemacht. Und wenn Sie dabei bemerkt haben, dass der Abergläubische und sein Aberglauben keine Feinde sind, sondern uns deshalb so nahe gehen, weil auch wir selbst in magisches Denken verstrickt sind, dann lernen Sie noch eine andere Seite der Conditio Humana kennen. Sie besagt nämlich nicht nur, dass wir sterblich sind, sondern auch, dass wir selbst denken müssen, weil wir denken können.
Vielen Dank, Manfred Becker-Huberti. Aber Glaube, aber Punkt Glaube, so ist es auf dem Titelbild geschrieben. Was hilft, wenn sonst nichts hilft? So heißt sein erhellendes Buch über den Aberglauben. Es ist im Bach im Verlag erschienen. Das Buch hat 130 Seiten und es kostet 16,95 €. Dankeschön.